da zuerst noch schnell ein bisschen fühlen. Werden wir noch herausfinden, für was? Ja, es ist speziell. Vor 16 Jahren sind wir hier weg in Aargau gezogen. Es war lange meine geistliche Heimat, die Gemeinde hier. Und es ist schön, wieder mal dort zu stehen. Ein bisschen eine andere Aufgabe, als ich damals noch hatte. Etwa mal beim Worship mitgemacht und einen Haufen sonst im Hintergrund. Ich habe mich sehr gefreut, wieder mal bei euch zu sein. Wir sind mit dem Lied Elohim eingestiegen und haben die verschiedenen Gottesnamen ausgesprochen. Elohim heisst, Gott ist Schöpfer. El, das kommt ja auch in meinem Namen vor, Daniel, heisst Gott, heisst im Hebräischen der Mächtig. El Shaddai heisst Gott der Allmächtig. Adonai heisst zum Beispiel mein Herr und ist im Judentum eine sehr ehrenvolle Umschreibung für Gott. Mit dem Thema der Gottesnamen, wo ich dann später noch wieder darauf zurückkomme, sind wir bereits mit in meiner Predigt. Es geht ja so um das Zelt der Begegnung in dieser Predigtserie vom Oberbasel-Biet. Und wir haben die Gegenstände, die wir hier darüber reden, ein bisschen nach unseren Berufen ausgewählt. Das habt ihr sicher auch schon mitbekommen. Nächste Woche, wenn dann der Lukas als Bäcker kommt, geht es natürlich um Joe-Brot. Und ich war ja, fast 20 Jahre Chemiker. Ich habe natürlich etwas nehmen müssen, das ein bisschen raucht und brodelt und schmeckt. Das verbindet mich am ersten mit meinem Beruf. Und mich hat das fasziniert, dass, als ich ein bisschen genauer habe, nachzulesen, wie das ist mit dem Rauchopferaltar. Da finden wir in der Bibel ganz genaue Anweisungen dazu, wie man den Weihrauch hat mischen musste und zubereiten. Man hat sogar noch Salz dazu gemischt. Und Salz ist ja Geruch und Geschmack, also geruchlos. Aber Salz ist auch in die Mischung dazu gekommen, weil es heilig ist. Heilig und rein. Das ist die Verbindung zum Salz. Jetzt, aus was ist das Räucherwerk zusammengesetzt gewesen? Da hat es Stakte drinnen. Das sind Harztropfen von Terebinthen, die man getrocknet hat, die sehr gut geschmeckt haben. Dann hat man Galbanum drinnen. Das ist so ein gummiartiges Harz. Das ist eigentlich eine eindickte Milch so von dieser Doldenpflanze, die ihr drauf seht. Räucherklauen, das sind Deckeli von Meeresschnecken. Nur Deckeli, die sie am Körper haben, um sich einschliessen am Schluss. Nicht einmal das ganze Gehäuse, nur die Deckeli. Und Weihrauch. Zu je einem Viertel. Und Weihrauch, mögen mit dem Reto noch vor der Predigt darüber geredet, ist etwas sehr, sehr Wertvolles in der Antike. Es war ein mega aufwendiger Prozess zum Gewinnen. Einfach, es hat Geduld gebraucht, weil die Bäume, die sind weit abgelegen im Gebirge gsi und die hat man angeritzt und hat dann das Harz rausgetropfen. Am Anfang war es dunkel und gegen Schluss ist es immer wie hauer geworden. Das gibt höhere und weniger gute Qualität. Und der gefährliche Transportweg. Die Bäume, die wachsen noch heute im Jemen, Oman. Also wenn man dann überlegt, bis ans Mittelmeer sind das 2.000-3.000 Kilometer. Oft sind die Karawanen überfallen worden. Das war eine relativ aufwendige Prozedur. Noch hohe Zoll haben sie verlangt unterwegs. Bis dann schlussendlich der Weihrauch dort war, was sie gebraucht haben im arabischen Raum. Wir lesen über die Zusammensetzung, dass sie ganz besonders war und dass sie heilig war. Solches Räucherwerk sollt ihr für euch in der gleichen Mischung nicht herstellen, sondern es soll dir als dem Herrn geheiligt gelten. Wer es macht, damit er sich an dem Geruch erfreue, der soll ausgerottet werden aus seinem Volk. Da kommt uns wieder mal so ein bisschen etwas von der Heiligkeit von Gott entgegen. Das ist krass, oder? Wenn wir schon nur das so zusammenmischt, oder das hat dem Volk so gesagt, um es irgendwie für sich selber zu brauchen, dann soll die ausgerottet werden. Die Mischung war allein Gott geweiht, war heilig. Und darum habe ich mir nicht Mühe genommen, diese Mischung mitzubringen, sondern habe mir etwas bestellt, und zwar eine Weihrauchmischung Gloria. Das passt gut zu mir. Habe sie noch ein bisschen angereichert. Und man wird jetzt dann wahrscheinlich mehr und mehr so ein bisschen etwas schmecken von dem. Ich hoffe es einmal. Ich werde noch ein bisschen nachhelfen, dass es sicher dann gut... Wir werden... Im Verlauf des Gottesdienstes wird der Duft bis zu euch kommen. Und zwar kommen am Anfang so ein bisschen leichtflüchtige Monoterpen. Die schmecken fast so ein bisschen harzartig, zitrusartig. Das ist das, was schon bei tiefen Temperaturen aus dem Weihrauch rausdampft. Die haben fast so ein bisschen einen zitrusartigen, angenehmen Geruch. Und dann mit der Zeit, wenn die Temperatur ein bisschen höher wird, dann kommen ein bisschen längere Moleküle, ein bisschen schwerere. Das ist der typisch Sakralgeruch. Und normalerweise wird ja Weihrauch verbrannt auf glühenden Kohlen. Und dann gibt es noch so richtig rauchige, schwere Gerüche. Das ist dann das, was man meistens nicht mehr aus den Kleidern und aus den Teppich oder aus den Stühlen rausbringt. Und so weit lassen wir es heute nicht kommen. Sonst habt ihr nämlich noch ein halbes Jahr oder so den Geruch hier im Haus. Aber es wird durch den Weihrauch so eine, wie ein Raum geschaffen von Duft. Ein Raum, wo Gott scheinbar wichtig war. Weil er ein Gott ist, der uns mit allen Sinnen begegnen will. Nicht nur mit dem Kopf, mit dem Intellekt, sondern sogar mit unserem Geruchssinn. Die frühen Christen, die haben das Räuchern nicht übernommen aus dem Judentum, weil sie sich ganz bewusst gegen alles, was mit Tempelkult und je nachdem auch Götterkult zu tun hatte, wollten abgrenzen. Man weiss zwar von Christen, dass sie es zum Teil bei den Begräbnissen gebraucht haben, aber dann erst im 4. Jahrhundert, wo die Kirche plötzlich wieder öffentliche Gottesdienste feiern konnte, dann hat sich das Räuchern wieder durchgesetzt. Als Symbol für Anbetung, als Symbol für Gebet. Und bis heute ist es Bestandteil in der orthodoxen Kirche, in der katholischen Kirche. Und bei uns ist es dann also im 16. Jahrhundert während der Reformation vollkommen aus der reformierten Kirche verbannt worden. Man hat einfach alles, was irgendetwas mit alttestamentlichen Opfern oder so äusserlichen so Ritual zu tun hatte, hat man wollen verbannen. Aus lauter Angst, dass man einfach dem Wort Gottes als Zentrales nicht gerecht wird. Und jetzt also in der letzten Zeit hat man den sinnlichen Teil wieder angefangen zu entdecken, auch in unseren Kirchen. Gott hat uns ja einen Leib gegeben, einen ganzheitlichen Leib, nicht nur ein Hirn zum Denken. Und ich glaube, darum das spricht das viele auch wieder an, dass so eine andere Dimension wieder reinkommt. Das heisst, schmeckt und seht. Auch wenn wir das Abendmahl nehmen, Jesus hat uns ja auch etwas gegeben, zum zu uns nehmen, zum mit Hand nehmen, zum schmecken. Und das Wichtige ist, dass es nicht irgendein magisches Verständnis jetzt mit dem in Verbindung gebracht wird oder so etwas Zauberhaftes, sondern einfach etwas Sinnliches. Etwas, was uns anspricht und noch andere Dimensionen reinbringt. Es soll sogar entzündungshemmend sein. Also falls irgendwie bei jemandem noch so ein bisschen vom Winter noch ein leichter Husten zurück ist geblieben, vielleicht hilft das heute. Es wird sogar als Medikament eingenommen, aber da gibt es wenig gute Studien dazu. Also es ist bisher nicht als Medikament zugelassen. Aber zurück zur Stiftshütte. Was wissen wir über den Räucheropferaltar? Wir lesen ganz genaue Anweisungen im 2. Mose 30, wie man den hat bauen soll. Bau aus Akazienholz einen Altar, auf dem man Räucherwerk verbrennen kann. Seine Grundfläche soll quadratisch sein, ein halber Meter mal ein halber Meter. Und seine Höhe soll einen Meter betragen. Seine Hörner dürfen nicht aufgesetzt werden, sondern müssen mit dem Altar aus einem Stück gearbeitet sein. Überziehe ihn mitsamt seinen Hörnern von allen Seiten mit Gold und bring ringsum eine goldene Zierleiste an. Gieß je zwei goldene Ringe für die Seitenwände des Altars und befestige sie unterhalb der Zierleisten. Fertige die Tragestangen aus Akazienholz und überziehe sie mit Gold. Stell den Altar vor dem Vorhang auf, der die Bundeslade mit den Gesetzestafeln, den Ort, wo ich euch begegnen werde, verhüllt. Und viele Jahre später, der Priester Zacharias genau an diesem Ort eine Begegnung hatte mit dem Engel Gabriel. Er hat ihm ja im höheren Alter noch einen Sohn versprochen, der Johannes, Johannes der Täufer. Und wir lesen, dass der Engel genau dort ist gestanden, dort beim Räucheropferaltar. Scheinbar ist das so ein Ort, wo eine Begegnung zwischen Himmel und Erde stattfindet, wo Gott wohnt, wo seine Heiligkeit wohnt. Wir lesen auch, dass es am Morgen und am Abend ein Räucheropfer geben soll. Und zwar der Aaron, der hat jeden Morgen, das lesen wir hier, Öllampen müssen in Ordnung bringen, zum Beleuchten von diesem Zelt. Und jedes Mal, wenn er die Öllampen hat in Ordnung gebracht und nachgefüllt, dann hat er auch ein Räucheropfer darbringen. Und dann auch am Abend, in der Abenddämmerung, wenn er die Öllampen wieder auf den Leuchter stellt, soll er jedes Mal Räucherwerk verbrennen. Auf diese Weise steigt täglich ein wohlriechender Duft zu mir, dem Herrn, auf. So sollen es auch die kommenden Generationen halten. Und einmal im Jahr, am sogenannten Versöhnungstag, hätte der Rauchopferaltar sogar vom Hohepriester entzündet werden. Also schon allein die Gegenwart von Priestern, die halt irgendwo gleich auch sündige Menschen sind geblieben und innerhalb von diesem Volk ist der Altar gestanden. Irgendwo ist die Heiligkeit scheinbar immer wieder verschmutzt worden oder beeinträchtigt worden und man musste es wieder entzünden. Selbst den heiligen Altar musste man noch entzünden. Einmal im Jahr soll Aaron an den Hörnern des Altars das Sühneritual vollziehen. Er soll sie mit etwas Blut vom jährlichen Versöhnungsopfer bestreichen und den Altar dadurch reinigen. In allen Generationen soll das einmal im Jahr geschehen. Der Altar ist in besonderem Maße heilig und mir, dem Herrn, geweiht. Jetzt kann man sich vorstellen, dass das Zelt, die Pfau und die Decken mit der Zeit extrem geschmückt hat. Wenn er zweimal am Tag das Räucheropfer dargebracht wurde, so richtig durchdrängt. Und wenn sie dann weitergezogen sind in der Wüste, dann haben sie so eine Duftspur hinterlassen oder einmal das Zelt. Kann man sich das richtig vorstellen. Die Geräte selber, die Gegenstände, die hat man mit Tachaschleder umwickelt und abdeckt. Kurzer Exkurs, Tachaschleder, da ist man sich nicht so einig, was es ist. Da gibt es ganze Forschungsarbeiten darüber. Die einen sagen, es ist Delfinhaut oder Seekuhhaut. Man geht so weit, dass man sagt, es muss irgendein koscheres Tier gewesen sein, weil sonst hätte sie es ja nicht dürfen brauchen. Aber das gibt es vermutlich heute nicht mehr. Sogar von einem Einhorn habe ich noch immer gelesen. Also, die jüdische Tradition, die ist da ganz spannend und farbig. Aber ich glaube, es war eher eine Variante, wie man das Leder behandelt hat. Eine Tachasch und eine Färbung, wie man darin gebraucht hat. Auf jeden Fall ist das Zelt, das duftende Zelt, ist in der Mitte gedreht worden von diesem ganzen Zug. Am Anfang sind ja gewisse Stämme vorab gegangen oder Stamm Juda. Und dann sind die Leviten gekommen, eben mit dem Gerüst, mit den Decken und allem. Dann wieder ein paar Stämme und am Schluss Kehatiter, wo die ganzen Gegenstände von der Stiftshütte mitgetragen haben. Schaubrot, Tisch, Leuchter und all das, was wir jetzt auch die Predigtserie darüber machen. Zelt und Tücher relativ weit vorne. Und Gegenstände am Schluss, das hat den ganz praktischen Grund gehabt, dass, wenn dann die heiligen Gegenstände gekommen sind, dann ist das Zelt schon gestanden und man konnte es reinstellen. Also die haben beim Weitergehen so eine Duftspur hinterlassen. Irgendwo hat es dort überall nach Anbetung und nach Lob geschmeckt. Und wir Christen, wir sind ja heute die Stiftshütte. Wir sind der Tempel von Gott. Und eigentlich damit auch aufgerufen, so Duftspuren in unserem Leben oder hinter uns zu hinterlassen. Der Räucheropferaltar, der ist näher als alle anderen Gegenstände beim Heiligtum, beim Allerheiligsten gestanden. Es heisst im Hebräerbrief sogar, er sei ein Teil vom Allerheiligsten gewesen. Denn es war ein Zelt aufgerichtet, das vordere, in dem sich der Leuchter und der Tisch und die Schaubrote befanden, lesen wir im Hebräerbrief 9,4. Dieses wird das Heilige genannt. Hinter dem zweiten Vorhang aber befand sich das Zelt, welches das Allerheiligste genannt wird. Zu diesem gehört der goldene Räucheraltar und die Bundeslade, überall mit Gold überzogen. Also ich glaube nicht, dass es wirklich ein Teil vom Allerheiligsten war, aber es drückt so etwas aus, wie wichtig und wie zusammengehörig zum Allerheiligsten der Rauchopferaltar war. Anbetung bringt uns irgendwie näher zu Gott als alles andere. Und wir lesen ja beim König David im Psalm 141 sogar, dass er betet hat und dass seine Gebete so ein Rauch, wie ein Rauch ist aufgestiegen. Mein Gebet möge vor dir gelten als ein Räucheropfer. Das Aufheben meiner Hände als ein Abendopfer. Also die Verbindung zwischen Rauch und Gebet. Und die Gegenstände vom Heiligtum, die sind ja auch immer miteinander in einem direkten Zusammenhang. Also es gibt kein Räucheropfer ohne die ganzen Opfer zur Vergebung der Sünde. Der Brandopferaltar, den ihr ja auch schon darüber gehört habt, der hat eine direkte Verbindung mit den Räucheropfern. Es ist eine Ergänzung. Alles Beten, der Zugang zu Gott, der ist nur offen, wenn die Sünden vergeben sind. Und damals hat ja nur der Priester rein dürfen, stellvertretend für das Volk, überhaupt in das Heiligtum rein. Und auch heute, ohne Vergebung, hat niemand von uns die Möglichkeit, den Zugang zu Gott zu haben. Das sind unsere Gebete, unsere Taten, bedeutungslos. Aber Gott hat die Möglichkeit geschaffen, dass wir den Zugang zu ihm wieder haben, durch Jesus. Und bei der Geburt von Jesus haben ja die Weisen aus dem Morgenland, die Magoi, die haben ja auch Weihrauch gebracht. Und das hat etwas mit dem zu tun. Weihrauch hat einen Ausdruck von Göttlichkeit. Das hat viel Wert und hat gezeigt, dass das Baby, das sie die Opfer gebracht haben, die Gaben, als göttlich angeschaut haben. Sie haben mir auch noch Gold gebracht, das für das Königtum steht, oder Myrrhe, die dann erst viel später eigentlich eine Bedeutung hat bekommen in seinem Leben. Das ist nämlich Bestandteil von Salböl, der eigentlich schon seinen Tod vorweggenommen hat als Symbol. Und dank Jesus haben wir heute als Gläubige alle diesen Zugang zu Gott. Er ist zu dem Hohepriester geworden, der ewig bleibt, der für uns einsteht. Das, was die Funktion des Priesters in dieser Zeit war, für das Volk, tut Jesus heute für uns. Nach der alten Ordnung, so lesen wir im Hebräer 7, nach der alten Ordnung gab es eine lange Reihe von Priestern. Einer folgte auf den anderen, weil sie alle durch den Tod daran gehindert wurden, im Amt zu bleiben. Jesus aber lebt für immer, weshalb sein Priestertum unvergänglich ist. Und das ist auch der Grund dafür, dass er alle vollkommen retten kann, die durch ihn zu Gott kommen. Er, der ewig lebt, wird nie aufhören, für sie einzutreten. Auch unsere Anbetung wird nie aufhören. Sogar nach unserem Tod werden wir Gott in Ewigkeit anbeten und loben. Und die Offenbarung gibt uns da so ein einen Blick frei drauf, auf das, was in der geistlichen Welt oder auch in der Zukunft noch passiert. Und auch dort wird das Bild vom Räucherwerk aufgegriffen. Wir lesen nämlich in Offenbarung 5,8. Die Gebete der Heiligen, dass die so wie goldene Schalen vor Gott gebracht werden. Und dass das wie Schalen voll Weihrauch sind. Wir lesen vom Lamm. Und als es das Buch nahm, da fielen die vier Wesen und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm. Und ein jeder hatte eine Harfe und goldene Schalen voll Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Unsere Gebete, die verschwinden also nicht. Die sind kostbar, die steigen auf, die werden sogar gesammelt. Und ich habe mich gefragt, werden denn all unser Gebet gesammelt? Ist alles gleich kostbar? Ich glaube, Anbetung, Lob, das Preisen von Gott hat da noch eine andere Bedeutung. Und ich habe mir selber Gedanken gemacht, wie sieht denn meine Gebete aus? Ich bitte, Fürbitte für andere. Ich frage und klage manchmal auch. Sehr oft auch Dank für etwas, was ich gerade so erlebe. Aber was eindeutig zu kurz kommt, ist die Anbetung. Einfach Gott loben für das, was er ist und tut. Ich höre gerne Lobpreismusik und ich singe gerne Worship-Lieder. Aber ich habe einfach realisiert, dass die bewusste Anbetung von Gott in meinen Gebeten zu kurz kommt. Zwischen der Schöpfer, wenn man in der Natur ist, dann wird es ihm so bewusst und überwältigt ihn vielleicht. Aber so im Alltag, in meinem Gebet, wie viel Bedeutung hat er die Anbetung? Ich habe dort wirklich eine kleine Schlagseite. Weil eigentlich bin ich überzeugt, dass die Anbetung und das Lob ein Riesenpotenzial hat. Nicht im magischen Sinn, aber ich bin überzeugt, Situationen, Menschen, Beziehungen, meine Gottesbeziehung verändert sich durch das Anbeten. Auch mein Blick auf Situationen und auf Menschen. Und es gibt ja wirklich Zeiten, wo es einem nicht leicht fällt, überhaupt zu beten, geschweige denn anzubeten. Man versteht vielleicht Gott gerade nicht. Wieso handelt er jetzt so? Oder man hat den Eindruck, dass Gott weit, weit weg ist. Alle anderen sehen, wir nicht. Wir sind enttäuscht. Und in diesem Moment sollen wir ihn dann loben. Wie schaffen wir das? Und gleich habe ich selber schon in schwierigsten Momenten erlebt, was das für eine Wirkung haben kann, wenn ich einfach einmal anfange, Gott zu loben, auch wenn ich das innerlich noch gar nicht spüre. Auch wenn es mir nicht darum zumut ist. Statt fragen, warum, sein Wesen rühmen. Ihn loben für das, was er ist. Statt du bist, weiss auch nicht, irgendwie unverständlich oder weit weg, aussprechen, du bist treu. Du bist immer noch der gleich und heilig. Und barmherzig. Oder vielleicht trotzdem bist du gerecht. und siehst mich. Und dann möchte ich jetzt so als ergänzenden Aspekt die Namen von Gott noch reinbringen, wo wir am Anfang in diesem Lied Elohim gesungen haben. Es sind keine Zauberworte, auch da wieder, es ist einfach eine Proklamation. Und da kommt eine Dimension rein, eine Vielfältigkeit in unser Lob. Da gibt es ganze Listen von Gottes Namen dazu. Manchmal nennt sich Gott selber so, manchmal wird er von biblischen Autoren so genannt. Und ich habe euch hier ein paar mitgebracht. Zum Beispiel Yahweh Yireh bedeutet, der Herr sorgt. Ganz bewusst beten, wenn ich nicht mehr weiter weiss, wenn ich nicht sehe, wie es weitergeht. Oder der Yahweh Rapha, der Herr, der heilt, der Heiler ist bei Krankheit. Oder wenn ich mit im Chaos versinke, der Herr vom Frieden, der Yahweh Shalom, loben und anbeten. Yahweh Roi, der Herr, mein Hirt. Wenn ich Orientierung brauche, wenn ich keinen Weg mehr sehe, wenn ich Anleitung brauche. Oder Yahweh Tzidkenu. Meine Gerechtigkeit, wenn ich versagt habe, wenn ich es nicht geschafft habe, wenn ich gescheitert bin. Ich habe aber auch Yahweh Nissi anrufen. Mein Banner, der für mich kämpft, der für mich streitet und für meine Gerechtigkeit sorgt. Anbetung ist eine geistliche Waffe, wo wir uns oft viel zu wenig bewusst sind. Schon im Alten Testament lesen wir ja zum Beispiel auch dort, wo das Volk Israel in der Wüste von den Ammoniter oder von den Moabiter ist bedrängt worden. Und dann hat der Josaphat, gläubiger König, einer der wenigen, hat dafür gesorgt, dass ganz vorne am Kriegszug, wo sie sich aufgemacht haben, den Moabiter und Ammoniter zu begegnen, die Worshipper waren. Anbeter. Nicht die mit den besten Waffen, je nach menschlichem Verständnis, sondern im geistlichen Verständnis. Und Gott hat eingegriffen. Nicht Strategen und nicht die Kriegsleute haben den Kampf gewonnen, sondern die Anbeter. Und ich glaube, das können wir für uns auch in unserem Leben immer wieder in Anspruch nehmen. Anbetung ist eine geistliche Waffe. Eine, was ich sicher zuerst mal, was darum geht, Gott in seinem Wesen anzubeten. Einfach allein für das, was er ist. Aber auch für das, was er da hat. Und auch das haben ja die Israeliten immer wieder gemacht. Sie haben immer wieder ihn gerühmt in den Psalmen, in den Lobgesängen. Wir lesen immer wieder davon, wie sie zurückschauen und über Generationen hinweg das rühmen, was Gott da hat. Und das ist mehr als Danke dafür, für das, was er da hat. Es ist ein ganz bewusstes Erinnern, sich wieder in Erinnerung rufen von all dem, was er schon da hat, auch in unserem Leben, was er eingegriffen hat. Ein Loben für das, für seine Taten vom Guten. Dort, wo er etwas für uns vorbereitet hat, dort, wo er uns aus etwas herausgerettet hat, dort, wo er uns vorangegangen ist, wo er uns gedreht hat, wo er uns Türen aufgetan hat. Und zwar wird die Anbetung noch ganz eine andere Dimension bekommen. Und mir ist das irgendwo immer wichtiger geworden, das auch noch praktisch in meinem Alltag umzusetzen. Und ich habe vor einer Weile angefangen, in meiner Agenda ein To-Do drin zu tun. Das ist bei den technischen Möglichkeiten gäbig. Man kann das einfach repetieren für jeden Tag. Und habe angefangen, für jeden Tag vor Wochen ein anderes Thema, das ich dafür bete. Und als ich für die Predigt das vorbereitet habe und so über das Thema von der Anbetung und der Wichtigkeit von der Anbetung einmal mehr gestolpert bin, habe ich gemerkt, wie wenig Anbetung in meinem Gebet, das ich geplant habe, vorkommt. Und dann habe ich alles wieder umgestellt und da ganz bewusst am Sonntag, so als ersten Tag der Woche, einfach die Anbetung reingenommen. Einfach zu loben für Gott. Gott für das, was er ist, für das, was er tut. Und habe dann die anderen Sachen ein bisschen anders zusammengeschoben und es ist dann schlussendlich gleich aufgegangen. Aber es ist mir wie bewusst geworden, es ist nicht einfach selbstverständlich, dass die Anbetung ihren Platz hat in meinem Gebet. Und das wollte ich ändern. Es gibt natürlich auch viele andere Möglichkeiten. Viele von uns starten mit Bibellesen, mit Gebet in den Tag. Aber vielleicht kann man das noch ein bisschen bewusster anreichern mit einem Gotteslob, mit Anbetung. So wie der Priester am Morgen und am Abend das Räucheropfer dargebracht hat, so können wir auch, vielleicht mit einem Satz, mit einem kurzen Psalm, mit einem Bibelwort, vielleicht so mit einem Namen von Gott, ihm der geben und das noch so ein bisschen würzen mit dem. Wie können unsere Häuser, unsere Wohnungen noch mehr den Duft, der hoffentlich so ein bisschen langsam sich im Raum verbreitet, auch tragen? Schmeckt unser Haus, dort wo wir wohnen, schmeckt es dort auch nach Lob? Schmeckt es dort nach Anbetung? Läuft zwischen Lobpreismusik, hört man auch mal ein Gotteslob? Wird Gott die Ehre geben und dankt? Die Stiftshütte, wenn sie durch die Wüste gezogen ist, die hat den Duft hinterlassen. Wahrscheinlich ziemlich penetrant. Wie und was für einen Duft hinterlassen wir in unserer Familie, in unserem Alltag, im Betrieb, in der Schule? Ich habe mir auch bewusst vorgenommen, wieder noch mehr so einen Duft von der Anbetung und vom Lob von Gott hinter mir herzuziehen. Der Duft, der symbolisiert die Anbetung. Aber jetzt wollen wir auch noch bewusst einsteigen und das Lobpreisteam dafür kommen. In ein gemeinsames Lob, begleitet so ein bisschen von einem oder anderen Mono- und Sequisterpen, der da durch die Luft schwirrt. Eine ganzheitliche Anbetung. Ein Ausrichten mit allen unseren Sinnen auf Gott. Nicht, weil er das braucht. Das finde ich noch wichtig zu sagen. Alles, was passiert in der Anbetung, ist letztendlich für uns. Er hat es verdient, ihm gebührt er. Aber es ist etwas, was vor allem mit Beziehung zu tun hat, mit unserer Beziehung zu ihm. Lassen wir doch unser Lob aufsteigen, mit allen unseren Sinnen.